sails.
Super spannende Frage.
Zu sagen, hey, am Ende des Tages geht es darum.
Wir werden das schaffen, das wird alles ganz wunderbar.
Wo nimmst du diesen Mut her?
Glück sind auch Spitzen, Glück sind Momente.
Muss es aber auch nicht, also da gibt es wirklich ganz viele Möglichkeiten.
Hi, wann wurdest du das letzte Mal getäuscht? Wann wurdest du das letzte Mal so richtig abgezockt? Wann hat dir jemand mal etwas versprochen, aber als du dann das, was versprochen worden ist, bekommen hast, war das überhaupt gar nicht das, was eigentlich vereinbart war? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Situation, an die du dich jetzt erinnerst, durch einen Verkäufer oder durch eine Verkäuferin initialisiert worden ist, dass dies ein Prozess innerhalb eines Vertriebes war, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Doch woran liegt das? Warum gehen diese Menschen nicht einer nachhaltigen Strategie nach? Warum täuschen sie, betrügen sie und manipulieren sie? Ist es so, dass diese Verkäufer und Verkäuferinnen an sich böse sind und es lieben, Menschen zu manipulieren? Du merkst, diese Fragen gehen über den Vertrieb hinaus und damit befasst sich zum Beispiel die Philosophie, ja, und die Ethik, nämlich die Frage der Moral. Und wenn es darum geht, Strategien zu entwickeln oder zu modellieren, auch die Interessens- und Verhaltensweisen der Menschen zu verstehen, da haben wir eine universelle Wissenschaft, nämlich die Spieltheorie, die auch hier zu uns wichtige Impulse geben kann. Diesbezüglich heißt es heute in dieser Folge Gewinnen ohne Täuschung. Ethik und Spieltheorie im Vertrieb. Mein heutiger Gast mag keine iPhones. Er hat seines dorthin geschickt, wo es nach seiner Meinung hingehört, nämlich zurück in die Hölle. Er ist passionierter Motorradfahrer, Zukunftsforscher, Keynote-Speaker, Buchautor, Forscher, Provokateur und ganz nebenbei Professor für Finance und Wirtschaftstheorie an der Frankfurt University of Applied Sciences. Woher ich das alles weiß? Nun aus seinem sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, der Stand heute mit 350.000 Abonnenten Menschen erreicht, die gerne denken und sich mit Spieltheorie und allem, was so, sage ich mal, dazugehört, beschäftigen. Denn er ist neben all dem, was ich gesagt habe, auch noch Deutschlands bekanntester Spieltheoretiker. Willkommen, Professor Dr. Christian Rieck.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Professor Dr. Rieck, ich habe jetzt ein bisschen Honey gemacht über Sie. Jetzt falle ich wahrscheinlich gleich wieder in Ungnade, denn ich habe eine Frage jetzt als Einstiegsfrage vorbereitet, die man natürlich einfach einem Spieltheoretiker stellen muss. Professor Dr. Rieck, was hilft denn am besten gegen Rasurbrand?
Das, glaube ich, verfolgt mich, oder? Seit das einer mal in Wikipedia reingeschrieben hat, dass ich dieses Buch übers Rasieren auch geschrieben habe, ja, werde ich solche Sachen häufiger mal gefragt. Ja, also Rasurbrand, ich würde vorschlagen, Sie lassen es erst gar nicht dazu kommen. Sie machen das gleich so, dass Sie es vorher schon richtig machen, dass Sie in der Möglichkeit sowas gar nicht erst kriegen. Und wenn ich das mal zusammenfassen soll zu einem einzigen Ratschlag, also eigentlich habe ich das auf 400 Seiten ausgebreitet, aber fassen wir das 400-Seiten-Buch zusammen zu einem einzigen Ratschlag, drücken Sie den Rasierer nur so fest auf, wie Sie es mit einer Feder machen würden. Und dann wird es ungefähr richtig. Übrigens, dieses Rasierbuch, das ist entstanden daraus, dass ich mal wissenschaftliches Arbeiten unterrichtet habe. Also das habe ich längere Zeit gemacht. Und ich habe dann einfach nach Themen gesucht, bei denen ich das Gefühl hatte, da sind die Themen nicht so ablenkend, sondern ich muss ein Thema finden, wo es klar ist, dass es auf die Methode ankommt. Und dann haben wir ganz viele solche Untersuchungen zum Rasieren gemacht. Und nach einiger Zeit weiß man dann einfach jede Menge Dinge, die vorher nie untersucht worden sind. Ne? Weil niemand die Energie darauf verwenden wollte, sowas zu machen. Und daraus entsteht dann eben sowas, was ich auch gesagt habe, das muss ich auch irgendwann mal ein Buch drüber schreiben.
Ja, und man merkt auch anhand Ihrer YouTube-Videos, dass Ihre Interessenslage da sehr breit gefächert ist. Ja, ich glaube, es hat immer so eine wissenschaftliche Grundlage, die ist immer da. Aber dann wird doch sehr universell drauf geschaut. Und das ist ja etwas, was gerade die Spieltheorie ja auch mit sich bringt, als universelle Wissenschaft. Ja, also auch da vielleicht ähnlich wie die Philosophie, ist auch eine universelle Wissenschaft, kann man halt einfach viele Anwendungsgebiete dafür finden. Ja, also nicht nur für die Mathematik, sondern auch, wo es ja ursprünglich vielleicht auch herkam, aber auch für die Politik, für die Wirtschaftswissenschaften, für alle anderen Disziplinen. Deswegen sehr, sehr interessant. Und deswegen möchten wir denn heute auch über die Spieltheorie im Vertrieb auch sprechen. Ich beginne immer ganz gerne so, ja, als Philosoph natürlich immer gerne mit Definitionen. Was ist denn eigentlich Spieltheorie? Was versteht man darunter? Und wie hat man Spieltheorie sich vorzustellen?
Ja, also das Erste, was man wissen muss, ist, das ist keineswegs so spielerisch, wie man erstmal denkt. Also es hat ja immer diese Assoziation mit Spielen und so. Und da ist es auch mal ursprünglich von her abgeleitet. Aber es ist eigentlich eine ursprünglich mathematische Theorie, in der Form, wie wir sie jetzt kennen. Und sie beschäftigt sich mit bestimmten Entscheidungssituationen. Nämlich Entscheidungssituationen, die ähnlich sind, wie wir es von strategischen Spielen her kennen. Dass mehrere Spieler eigene Interessen verfolgen, jeweils für sich vernunftbegabt sind und alle gemeinsam das Endergebnis bestimmen können.
Wenn wir uns jetzt den Vertrieb jetzt anschauen und sagen wir mal Vertriebsprozesse, welchen Vorteil hat es denn genau, einen Vertriebsprozess spieltheoretisch zu, man nennt das ja, glaube ich, modellieren. Wie geht man da genau vor?
Naja, Sie müssen die Sachen mehr oder weniger systematisch nacheinander durchgehen. Ja, Sie müssen sich eben angucken, welche Elemente haben Sie da? Wie können diese Elemente zusammengesetzt werden? Am Ende läuft es eigentlich immer wieder auf die gleiche Frage hinaus, wer hat welche Interessen? Sie müssen sich auch fragen, was wollen Sie eigentlich damit erreichen? In vielen Fällen wollen Sie eigentlich erstmal erreichen, dass Sie eine Situation verstehen. Es gibt andere Situationen, da wollen Sie bestimmte Regeln schaffen. Also manchmal wollen Sie Regeln schaffen, bei denen die besonders gut miteinander kooperieren können, aber oft ist die Aufgabe, in Wahrheit Regeln zu schaffen und sich zu überlegen, wie kann ich denn eine Situation so aufbauen, so gestalten, dass die Teilnehmer in meinem Sinne handeln ist. Das heißt also, die Spieltheorie ist in solchen Situationen eigentlich hauptsächlich dafür da, dass Sie etwas, was Sie vorher als eine Blackbox wahrgenommen haben, jetzt aufklappen können und reingucken können, was ist denn da alles drin in dieser Blackbox? Welche Rädchen gibt es denn da? Und dann vielleicht, nachdem Sie verstanden haben, welche Rädchen da sind, vielleicht auch besser verstehen, welche Rädchen Sie denn umstecken können, damit was Schöneres rauskommt.
Okay, dann gestalten wir doch mal so ein Szenario für den Vertrieb, ja, für so einen Vertriebsprozess. Wir haben zwei Spieler, Käufer und Verkäufer. Alles dreht sich um eine Leistung, zum Beispiel um ein Produkt. Beide sind, wie Sie ja sagten, was wichtig ist, entscheidungsfähig. Der eine kann das Produkt kaufen, der andere kann es verkaufen. Und beide haben, ja, das haben Sie ja darauf hingewiesen, eigene Interessen. Ja, und das Interessante daran ist, diese eigenen Interessen sind in einem bestimmten Schritt oder in bestimmten Schritten ähnlich beziehungsweise sogar gleich. Ja, der Verkäufer möchte am Anfang zumindest im Interesse des Kunden arbeiten. Ja, das ist ja das, was wir bei der Go for Sales immer lehren, im Interesse des Kunden zu arbeiten, also zu antizipieren, was möchte denn eigentlich mein Kunde. Das heißt, die Interessenslage ist sehr, sehr kooperativ in diesem Moment. Dann aber zu einem bestimmten Schritt verändert sich das dann wieder. Also spätestens beim Thema Verhandlung. Dann werden die Interessen plötzlich unterschiedlich. Der Käufer möchte das Produkt zum Beispiel, was Preisverhandlungen angeht, so günstig wie möglich kaufen. Und der Verkäufer möchte es so teuer wie möglich verkaufen. Das heißt, man geht so ein bisschen von dieser Kooperation in diesem Moment weg. Und es wird eher konfrontativ in diesem Moment. Würden Sie sagen, dass dieses Szenario spieltheoretisch modellierbar ist?
Ja, klar. Was Sie hier beschreiben, ist ja eigentlich der Standardfall von Spielen. Ja, die Idee ist immer, dadurch, dass die was zusammen machen, haben sie erstmal was, was sie verteilen können, backen sozusagen gemeinsam einen Kuchen. Und dann, wenn es an die Aufteilung geht, dann auf einmal wird es ein Nullsummenspiel, weil der Kuchen eben so groß ist, wie er jetzt nun mal geworden ist. Ja, das ist also ein völlig normaler Zustand, dass zwei oder auch mehr Parteien gemeinsam überhaupt erstmal irgendetwas erschaffen und dann aber einen Interessenskonflikt bei der Aufteilung haben. Ganz normaler Fall.
Genau, und um an dieses Ziel zu kommen, an das richtige Ziel zu kommen, beziehungsweise die eigenen Interessen auch durchzusetzen, brauche ich eine Strategie. Ja? Und das ist auch das, was wir oft angefragt werden von der Go for Sales, dass man halt eine Strategie, zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie halt entwickeln soll. Ich weiß aus dem Markt heraus, dass viele da allerdings unter Strategie was anderes verstehen, als tatsächlich gemeint ist. Deswegen meine Bitte an Sie, definieren Sie doch mal spieltheoretisch die Strategie. Was bedeutet das? Und ich weiß auch aus YouTube-Videos, dass Sie da auch eine gewisse Problematik darin sehen. Vielleicht können Sie das ganz kurz erläutern.
Also erstmal, Strategie ist ein sehr schwieriger Begriff. Also nicht, weil er schwer zu definieren wäre, sondern weil es sehr schwierig ist, für reale Situationen Strategien aufzustellen. Die Definition ist eigentlich sehr einfach. Es ist einfach ein vollständiger Verhaltensplan. Also wenn Sie einen Plan haben, für jede Situation, in die Sie kommen können, dann haben Sie eine Strategie. Die Strategie, die spieltheoretische Strategie, geht sogar noch einen Schritt weiter. Die verlangt sogar von Ihnen, dass Sie einen Plan haben für die Fälle, die durch Ihre eigene Strategie ausgeschlossen sind. Ja, also das, was Sie eigentlich theoretisch erreichen könnten, wenn etwas anderes passieren würde, als das, was Sie eigentlich machen. Und die Idee dahinter ist, dass Sie in jedem Einzelfall möglicherweise etwas umsetzen wollten. Diesen einzelnen Umsetzungsschritt bezeichnet man als Zug, dass Sie also einen Zug machen wollen. Dieser Zug aber aus irgendwelchen Gründen schief geht. Und dann landen Sie plötzlich irgendwo, wo Sie gar nicht hin wollten, was Sie eigentlich ausschließen wollten. Und selbst dafür brauchen Sie Eventualpläne. Das heißt also, dieser Plan, den wir haben, dieser vollständige Verhaltensplan, ist etwas sehr Umfangreiches. Und er sieht, wie gesagt, für alle möglichen Situationen etwas vor. Und es geht viel weiter als das, was wir im Alltag uns unter einer Strategie vorstellen. Also selbst Leute, die sehr strategisch denken im Alltag, denken immer in sogenannten verkürzten Strategien. Ja, die stellen sich einen kleinen Teil davon vor und schneiden einen Großteil des gesamten, also Strategiebaums ab, um dann in diesem verkürzten Teil zu sagen, das ist das, was wir eigentlich erreichen wollen. Und rechts und links, ja, da könnte schon irgendwas passieren, aber das überlegen wir uns dann. Das ist so ein bisschen die Einstellung, die dahinter steht. Und das würde eben nicht funktionieren bei einer spieltheoretischen Strategie.
Ich denke, es ist wichtig, da zu wissen, dass die Spieltheorie eben ein Extremkonstrukt ist. Ja? Sie ist nicht wirklich mit der realen Welt vereinbar. Also im abgeschlossenen Spiel, in einem abgeschlossenen Rahmen, ja, aber die Welt ist einfach sehr, sehr komplex und es gibt sehr, sehr viele Abzweigungen. Nichtsdestotrotz hilft sie, denke ich, um diesen Vollständigkeitsanspruch wenigstens zu setzen, ja, oder wenigstens anzudenken, den Limes Richtung Vollständigkeit zu setzen, auch wenn man ihn nie erreichen kann. Weil was dann passiert ist, dass man auf jeden Fall mehr erdenkt, als man vielleicht im Vorfeld hatte. Also nicht beim ersten Zug, wie Sie es ja genannt haben, also dieses Atom, diese kleinste Einheit, die kleinste Entscheidung, die kleinste Handlung dahinter halt eben, nicht dann direkt schon orientierungslos zu sein und quasi nicht mehr zu wissen, was man in dem Moment tut. Ja, und so ist es auch, wenn wir Kommunikationsstrategien halt aufbauen. Da sind dann doch die Kunden immer sehr überrascht, wie viele Abzweigungen es gibt und wie viele Möglichkeiten es gibt, von einer Weiche aus gesehen halt in andere Fälle halt zu kommen und wie komplex das ist. Gleichzeitig denke ich allerdings, dass auch dies ein großes Problem darstellt, diese Komplexität. Auch wenn sie, wie Sie es ja gerade gesagt haben, Herr Rieck, verkürzt ist. Es ist immer verkürzt. Was wir Menschen machen, ist immer verkürzt. Es geht gar nicht anders, weil es Menschen machen. Aber in dem Moment, obwohl es verkürzt ist, ist es trotzdem komplex. Und diese Komplexität, die schreckt viele Menschen gerade im Vertrieb ab. Und das führt dazu, dass sie Abkürzung haben möchten. Also keine normalen Wenn-Dann-Situationen und diese Wenn-Dann-Situationen in, keine Ahnung, in hundertfacherer Möglichkeit, was kann alles denn passieren, sondern quasi so ein Rezept, ja, eine Sache, die immer funktioniert. Ja. Und da sind wir dann eben nicht mehr bei der Strategie. Das ist dann das, was auch wir halt List nennen oder eine Form von Täuschung. Also man versucht etwas schnell zu jemanden zu übertölpen oder zu überraschen in der Form, dass derjenige anders reagiert oder in unserem Sinne reagiert, aber nicht in dem Sinne reagiert, wie die Person denn eigentlich reagieren sollte. Und davon gibt es leider in unserer Branche sehr viele sogenannten Coaches, die sich selbst Coaches nennen, oder Verkaufsberater, die solche Abkürzungen sozusagen im Angebot haben und sagen, hey, du brauchst keine so vollständigen Verhaltensplan, ja, benutz diese zwei Tricks hier. Und das wird halt immer funktionieren. Und ja, genau. Also da kommt diese List ins Spiel. Und die Hörerinnen und Hörer des Podcasts wissen ja, wie sehr wir bei Go for Sales gegen solche Tricks, ja, also Tipps, die klassischen Tipps, 10 Tricks, um deinen Verkauf zu schaffen, ja, auch angehen. Und gleichzeitig möchte ich kurz erwähnen, woher kommt das eigentlich? Es kommt daher, dass Menschen im Vertrieb zu wenig Zeit haben. Und diese zu wenig Zeit kommt aus dem Provisionsdenken. Ja, weil ich schnell etwas verkaufen muss, weil umso schneller und umso mehr ich verkaufe, umso mehr Provision erwirtschafte ich, ja, möchte ich meine Zeit knapp halten. Und genau das ist ja das, was eine Strategie, um die erstmal aufzusetzen und vor allem auch sich dran zu halten, nicht immer schafft. Ja, langfristig wird man wahrscheinlich dort halt mehr Erfolg haben, aber kurzfristig ist so eine Strategie im Grunde so eine Art Hindernis. Ja, das kostet mich nur Zeit, es schafft dazu, dass ich weniger verkaufe, weil die Strategie muss erst aufgesetzt werden und ich muss mich auch dran halten und eine schnelle List, ja, verspricht so vordergründig, ja, dass es möglicherweise schneller geht und dass man halt mehr Umsatz in kürzerer Zeit macht. Genau, also das ist so der Hintergrund, warum eigentlich diese List und die Tipps und Tricks so attraktiv sind und so viele Menschen leider darauf auch reinfallen. Wie sehen Sie, Herr Rieck, diesen Zusammenhang von List und Strategie?
Diese schnelle List, das ist in der Tat keine Strategie, sondern das ist eine Strategem. Also Strategem ist das Wort für Kriegslist. Das heißt, da versucht einer den anderen zu übertölpeln, muss man einfach so sagen. Also normalerweise funktioniert eine List so, dass sie einen Eindruck erwecken wollen, beim anderen einen Eindruck erwecken wollen, der aber in Wahrheit falsch ist. Und damit versuchen sie den anderen zu einer falschen Verhaltensweise zu verleiten. Und das ist seltsamerweise eine Situation, die es in der klassischen Spieltheorie so gar nicht geben kann. Weil nämlich die klassische Spieltheorie immer davon ausgeht, dass sie es mit vollständig rationalen Entscheidern zu tun haben. Also Sie werden gemerkt haben, ich spreche immer von Vernunftbegabt. Das sind welche, die wollen zwar rational sein, schaffen das aber meistens nicht so ganz. Aber der vollständig rationale Entscheider, dem kann es natürlich nicht passieren, dass er überlistet wird, weil der ja alle möglichen Listmöglichkeiten bereits schon im Kopf durchgedacht hat. Das ist ja die Idee der Strategie, die dahinter ist. Und für alles die optimale Antwort weiß. Und infolgedessen können wir dort nur in Gleichgewichten denken, nie in Überlistungen. Und jetzt merken Sie schon, das ist der Teil, der eben in der echten Welt überhaupt nicht passt. Da kann es durchaus so sein, dass der eine ein unvernünftiges Verhalten der anderen Seite ausnutzt. Also provoziert und dann ausnutzt. Das ist so eine ganz eigene Kunst. Ja? Also wir sprechen da gerne von so Strategien, die aus China rübergeschwappt sind, muss man sagen. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir so einen gewissen Hang haben, so weiß ich, so was irgendwie aus China kommt und so Zen-Zeug und so, das finden wir so ganz toll. Ja? Und deshalb spricht uns das vielleicht stärker an, wenn die Strategien jetzt als so chinesische Weisheiten dargestellt werden. Die gibt's in unserer Kultur genauso. Also Sie müssen sich überlegen, diese ganzen Strategien, die von China auskommend beschrieben werden, die finden Sie in der europäischen Literatur 1:1 ebenfalls. Und es liegt einfach daran, dass die natürlich typischerweise angewandt werden. Ja, also nehmen Sie mal so ein ganz einfaches Strategem, was fast der Grundtyp des Strategems ist. Das heißt, im Osten lärmen, im Westen angreifen. Ja, das heißt also, sie wollen einen Feind angreifen und tun so, als würden sie von der einen Seite kommen, machen da einen riesen Lärm und in Wahrheit kommen sie von der anderen. Das ist natürlich eine Geschichte, das ist im echten Leben, finden Sie das immer wieder, dass an irgendeiner Stelle gelärmt wird, an einer anderen läuft die eigentliche Musik. Da merken Sie, das ist ein so elementarer Grundtyp von Strategien, von Kriegslist, dass man, ja, also, dass sie es überall finden werden, natürlicherweise. Ja. Aber wie gesagt, deshalb sprechen wir gerne von den 36 Strategemen. Also die meisten, wenn Sie das Wort Strategemen nennen, werden wahrscheinlich sagen, aha, die 36 Strategeme. Aber es gibt natürlich mehr Strategemen und die kommen auch nicht nur aus China.
Ja, gleichzeitig haben Sie ja trotzdem auch diese 36 Strategeme auch selbst nochmal zusammengefasst in 36 Strategeme der Krise. Übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch von Ihnen, weil es natürlich sehr kompakt ist und natürlich auch durch diese Einteilung der verschiedenen Strategeme auch so episodisch lesbar ist. Also es passt auf jeden Fall zu meinem Leseverhalten sehr gut, ja, weil man immer so abgeschlossene Denkanstöße auch hat, also deswegen sehr empfehlenswert. Was ist denn, Herr Rieck, Ihr persönliches Lieblingsstrategem?
Das ist das Strategem 1. Schade, dass es gleich ganz vorne steht. Aber das finde ich eine vollkommen spannende Geschichte. Also das handelt von so einem Kaiser, der mit seiner großen Flotte übers Meer segeln wollte und sich es aber nie getraut hat. Und seine Generäle wollten jetzt einfach gerne losfahren und dann haben die den irgendwie auf ein Schiff drauf gelockt und haben gesagt, das ist gar kein Schiff, also haben gar nicht gesprochen, dass das ein Schiff ist, sondern haben gesagt, ja, wir gucken uns hier nochmal ein paar Sachen an, wie wir das alles besser ausrüsten können und sowas, aber es war halt ein Schiff. Und als der Kaiser dann also glücklich und einigermaßen betrunken da lag, sind die mit der Flotte losgefahren, als am nächsten Tag aufgewacht ist, waren sie schon mitten auf dem Meer. Und das ist eine Geschichte, die in unterschiedlichster Weise interpretiert werden kann. Also manchmal ist es eben diese Geschichte, dass man jemanden gewissermaßen übertölpelt. Das ist das, was wir gerade hatten, die naheliegendste Sache. Manchmal ist es aber auch, dass man graduell in eine Situation hineinrutscht und gar nicht merkt, dass man immer tiefer reingerutscht worden ist. Manchmal ist es auch, dass eine Situation immer wieder herbeigeführt wird. Also dieser Kaiser, der wurde immer wieder alle möglichen Ausrüstungsgegenstände rangeführt und so. Eines war auf einmal das Schiff und das hat er gar nicht mehr gemerkt. Dass man also die andere Seite zu gewissem Grad abstumpft und weil sie abgestumpft ist, dann auf einmal etwas mit der anderen Seite machen kann, was man sonst nicht hätte machen können. Also das ist ein sehr vielschichtiges Strategem. Das ist oft so bei diesen Strategien, ja, dass da nicht nur eine Interpretation dahinter ist, sondern es ist eigentlich dann ein Strategem, vielleicht steht stellvertretend für jede Menge verschiedene Typen von Listen. Ja, so ist das hier auch. Und das finde ich also zum einen ein in vielen Dimensionen schillerndes Strategem, aber eines, was ich auch besonders spannend finde, durch dieses leicht in etwas reinrutschen, durch dieses Abstumpfen, ja, ist es eins, was unglaublich oft auch auftaucht. Also Sie müssen mal darauf achten. Ganz viele Situationen, die sich auf eine bestimmte Weise entwickeln, sind eigentlich so aufgebaut, dass Sie plötzlich in was reingeraten sind und es gar nicht richtig gemerkt haben, dass Sie da drin sind. Ja? Und davon handelt eben dieses Strategem. Das ist das eindeutig mein Lieblingsstrategem.
Ja, ich habe hier sogar ein Beispiel aus dem Vertrieb hierfür, also wo sowas Ähnliches stattfindet, nämlich bei der sogenannten Foot-in-the-Door-Technik. Ja, das ist eine Technik, also sträuben sich mir schon die Haare, wenn man das Technik nennt, weil es ist eigentlich eher Betrug, es müsste eher Foot-in-the-Door-Fraud heißen, aber wie dem auch sei, also es ist eigentlich im Grunde eine Methode oder Technik, die aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts so entstammt, da war die Hochzeit, wird aber heute immer noch sehr, sehr stark benutzt, kommt aber ursprünglich aus diesem Vertreter-Business, ja, also Stichwort Staubsaugervertreter. Also bildlich kann man sich vorstellen, man stellt seinen Fuß in die Tür. Ja, da kommt das ursprünglich her. Und sie besagt, ja, dass man sich vor einen potenziellen Käufer stellt und sich erstmal als Nichtverkäufer vorstellt. Also man tritt als Nichtverkäufer aus, vielleicht besser formuliert. Also die Person, der potenzielle Käufer, weiß nicht, dass ihr oder ihm gerade etwas verkauft werden soll. Ja? Und dieser getarnte Nichtverkäufer, der bittet um einen Gefallen. Das ist meistens ein kleiner Gefallen. Und sobald dieser Gefallen in dem entsprochen wird, dann enttarne ich mich, zeige, dass ich ein Verkäufer bin und bitte um einen größeren Gefallen. Und dieser größere Gefallen ist halt meistens halt Geld. So. Und das sieht man leider heute immer noch sehr, sehr häufig. Totales Negativbeispiel, und ich finde es eigentlich total schade, sind meistens so gemeinnützige Organisationen und NGOs, die in Fußgängerzonen halt stehen, dort ihre Zelte aufschlagen und quasi Passanten in Fußgängerzonen halt ansprechen. Zum Beispiel mit einer Frage, ja, mögen sie Tiere, liegt ihnen das Tierwohl halt eben am Herzen? Ja, natürlich, wem nicht, ja, also außer man ist vielleicht Metzger oder so. Also die meisten Leute, so eine ganz klare Frage, ja, natürlich. Das heißt, die werden dann halt in das Zelt halt reingebracht und es wird gebeten, dass sie halt eine Petition unterschreiben. Zum Beispiel, keine Ahnung, gegen Käfighaltung von Hühnern oder sowas. Also etwas, wo man sagt, okay, das ist eine gute Idee, ja, da gebe ich gerne meine Unterschrift dafür her, dass so etwas gestoppt wird. Und sobald das stattfindet, diese Petition unterschrieben ist, dann kommt der wahre Verkäufer eigentlich dahinter, nämlich bittet man um eine Spende und zwar um eine großzügige Spende und am besten im Abonnement, ja, also quasi monatlich als eine Art Subscription in diesem Moment. Ja, das ist so ein Beispiel, wie aus einem kleinen Gefallen, ja, oder aus einer kleinen Frage ein kleiner Gefallen entspringt und daraus dann der größere Gefallen geschöpft wird. Und das Gemeine an der ganzen Sache ist, und das wurde ja in der Wissenschaft auch gut untersucht, also zum Beispiel auch von Fraser und Freeman, also von die Arbeit heißt Compliance Without Pressure, da sieht man, dass die Menschen, die am Ende sich für diesen großen Gefallen halt dann auch breitschlagen lassen, das eigentlich gar nicht wollten und eigentlich auch nicht gemacht hätten, wäre nicht dieser kleine Gefallen im Vorhinein halt eben hätte der nicht stattgefunden. Und das ist dann etwas, wo Menschen auch wirklich einfach manipuliert werden. Und gerade, sage ich mal, auch ältere Menschen, die kommen da auch nicht mehr raus. Die entdecken das nicht und die kommen da nicht raus und die werden dann halt quasi, kommen so eine Abo-Falle halt rein. Und auch wenn der Zweck dahinter vielleicht auch positiv ist und auch was Schönes dahinter ist, wird es dadurch halt durch diesen Manipulationsversuch halt im Grunde, nach meiner Meinung, zum Betrug. Und das ist so ein Beispiel, wie ja so eine so ein Verhalten aufgedrängt wird oder durch so ein Strategem, so durch eine List, ja, etwas nach meiner Meinung Unmoralisches stattfindet. Wie sehen Sie das? Kann man so etwas, ja, überhaupt so ein Strategem, so eine List überhaupt ethisch vertreten, Herr Rieck?
Das ist der Teil, der mich am Anfang von den Strategien am stärksten abgeschreckt hat. Diese Morallosigkeit, die dahinter steht. Also man hat ja oft das Gefühl im echten Leben, dass man eigentlich ja mit den anderen eher kooperativ zusammenarbeiten will, und sie gerade nicht über den Tisch zieht und so weiter. Und die Strategeme sind ja gerade so aufgebaut, dass sie das Gegenteil machen. Sie übertölpeln den anderen ja. Sie wollen ja, dass der andere in eine Falle reinläuft, die für den anderen schlecht ist und für sie gut. Also deshalb sind diese Strategeme von ihrer Natur her unmoralisch. Das muss man verstehen. Ja, das ist nichts, was sie für eine langfristige Beziehung oder sowas verwenden können. Wenn sie das ein paar Mal machen, dann werden die anderen nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen. Und wie gesagt, das ist der Punkt, worüber ich am Anfang auch eher misstrauisch diesen Strategien gegenüber eingestellt war. Ich habe die also lange Zeit auch abgelehnt. Ich habe gesagt, das ist mir zu unmoralisch, das will ich überhaupt gar nicht. Aber irgendwann ist mir aufgefallen, ja Moment mal, das ist ja für beide Seiten verwendbar. Das ist ja nicht nur für diejenigen verwendbar, die das anwenden wollen, sondern man ist verdammt gut beraten zu verstehen, dass es diese Art von List gibt, um sich überhaupt dagegen zur Wehr setzen zu können. Und das war eigentlich so ein bisschen der Punkt, der mir dann auch Zugang dazu verschafft hat, dass ich gesagt habe, wir müssen das als Abwehrmethoden einsetzen, dass wir das erkennen, wenn das gerade einer mit uns macht.
Ja. Okay, Moment. Sie sagen, ein Strategem ist unmoralisch an sich. Ich gehe da mit, aber lassen Sie mich mal kurz den Advocatus Diaboli sein und mal die andere Seite mal versuchen zu beleuchten, weil diejenigen, die Strategeme sei es im Krieg, in der Erziehung, in der Politik oder eben im Marketing und im Vertrieb, ja, wo das sehr häufig benutzt wird, anwenden, die würden Ihnen jetzt, denke ich, widersprechen. Weil, wenn ich das mal antizipieren darf, die Argumentation der List-Befürworter ist, dass sie das doch fürs Gute einsetzen. Ja, also manche Menschen müssen halt zu ihrem Glück gezwungen werden. Und in diesem Beispiel der NGO, ja, ist es ja so, dass am Ende Geld für die Tiere da ist. Ja, und das ist doch im Grunde, ist das doch eine gute Sache, ja, gegen die Käfighaltung, nicht nur eine Unterschrift, sondern auch noch Geld dafür geraced zu haben. Das heißt, manche Menschen muss man so einen Schubs geben, ja, und da muss man sie halt übertölpeln, dass sie halt, ja, halt zu ihrem eigentlichen Glück gezwungen werden, ja. Und wenn dann ein Mensch ein Produkt XYZ am Ende des Tages nutzt, das besser ist als das Produkt ABC, ist doch besser für die Person. Und das habe ich mit meiner List erreicht. Also wo ist da das Problem? Wie schätzen Sie das ein?
In aller Regel ist es Selbstbetrug. Also gucken Sie sich mal an, die schlimmsten Sachen, die in der Welt passiert sind, sind nicht passiert, weil morgens irgendwer aufgewacht ist und gesagt hat, heute bin ich mal so richtig böse. Sondern die sind dadurch passiert, dass irgendwer morgens aufgewacht ist und gesagt hat, heute bin ich mal so ein richtig guter. Dass einer aufgewacht ist und gesagt hat, naja, schade, dass ein paar Millionen Menschen sterben müssen, aber danach wird die Welt besser und deshalb lohnt sich das. Das ist ein Spruch, der im Grunde genommen von Mao so gemacht wurde. Vielleicht nicht in der vollkommen Brutalität, aber ziemlich nah dran. Sie können mit dem Wunsch nach dem Guten das Allerschlimmste rechtfertigen. Und es wird immer Betrug sein. Deshalb lasse ich mich auf diese Argumentation nicht ein. Wenn der andere nicht erkennt, dass es für ihn gut ist, dann ist es nicht für ihn gut.
Ja, gehen wir mal auf das Betriebswirtschaftliche, also komplett auf die Fakten. Ja? Weil, wenn ich so eine List als aus Vertriebsperspektive einsetze, dann ist es vom Ergebnis, also vom Endergebnis in diesem Moment erstmal gut, ja, betriebswirtschaftlich, weil die List führt dazu, dass mehr Menschen kaufen, oder? Also sie ist positiv fürs Unternehmen und auch für den Vertriebler, für den einzelnen Menschen, der das halt quasi dann auch durchführt, diese List, ist es auch gut, weil meistens im Vertrieb sind heute immer noch Provisionen angesagt und die kann diese Person abgreifen. Und wenn die List auffliegt, ja, dann ist der Vertriebler, Vertrieblerin wahrscheinlich schon im nächsten Unternehmen. Also es fällt dann auch nicht auf die Füße. Also erstmal so betriebswirtschaftlich, unabhängig von der Moral und von der Ethik, ist es doch erstmal positiv, oder?
Sie müssen beim Vertrieb, glaube ich, zwischen zwei Sachen unterscheiden. Das ist ein bisschen ähnlich, wie wenn Sie Laufkundschaft oder Stammkundschaft haben. Wenn Sie an einer Stelle sind, wo Sie fast nur Laufkundschaft haben, sind Sie eigentlich fast dazu gezwungen, mehr oder weniger eine List anzuwenden und den anderen über den Tisch zu ziehen. Also nehmen Sie einfach an, Sie haben ein Motel, ja, an irgendeiner Straße in Amerika, wo lauter verschiedene Leute immer vorbeikommen und kaum einer kommt zweimal vorbei. Dann müssen Sie dafür sorgen, dass das von außen her toll aussieht und Sie müssen alles, was Sie in Investitionen tätigen, darauf bringen, dass es von außen her attraktiv ist. Und wenn die Leute im Zimmer drin sind, dann können die so lausig sein, wie sie wollen, die können abends ja sowieso nicht mehr weggehen. Das ist aber natürlich eine ganz andere Situation, als wenn Sie Stammkundschaft haben wollen. Und Sie können das auch sehen. Also Sie können beispielsweise sehen, dass Sie an Stellen, wo Laufkundschaft ist, Sie im Grunde genommen Touristen-Nepp haben. Ja, das heißt es ja auch so. Da kommt ja dieser Touristen-Nepp. Dass das was vollkommen anderes ist, als wenn Sie ein Stammlokal irgendwo in, weiß ich, in irgendeinem Stadtbezirk oder sowas drin haben, ja, wo eben die Einheimischen immer wieder gehen. Und Sie sehen, diese unterschiedlichen Strategien werden auch tatsächlich angewandt. Und das Problem taucht aber auf, wenn jemand eine Stammkneipe führen möchte und auf einmal die Tricks anwendet, die für Laufkundschaft gut wären. Dann hat er nämlich kurzfristig einen Erfolg, hat auch kurzfristig das Gefühl, dass er alles richtig gemacht hat, aber langfristig ist er aus dem Geschäft draußen. Und das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man beim Vertrieb bedenken muss. Ja, also wenn man eine Vertriebsmannschaft hat, die bleiben alle nur ein Jahr lang da und danach hauen sie wieder ab, dann ist klar, dann verliert man im Grunde genommen auch seine besten Kunden, weil die eine ganz andere Interessenslage haben. Und das Gemeine dabei ist, dass sie, während sie die Reputation abbauen, immer das Gefühl haben, alles richtig zu machen. Also wenn sie auf alle Metriken gucken, sagt ihnen jede Metrik, ja, ist ja super, ja, sie verdienen mehr, als sie vorher verdient haben, alles ist ganz toll, aber nichtsdestotrotz, auf lange Sicht hinweg, verschwindet der Vorteil.
Okay, da kommen wir jetzt auch zu einem Punkt, auf den ich genau explizit eingehen möchte, nämlich das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit im Vertrieb. Ja, klar, Nachhaltigkeit ist jetzt so ein bisschen Buzzword und wird sehr inflationär benutzt und leider auch in vielen Greenwashing-Kampagnen auch missbraucht. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich immer noch, ist er ein treffender Begriff. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen im Vertrieb darunter, dass wir Kundenbeziehungen und die damit, wie Sie es ja auch angesprochen haben, Herr Rieck, die verbundene Reputation nicht abbauen mit mangelnder Qualität oder durch mangelnde Qualität. Ja? Also wir möchten aus der Beziehung kein Kapital schlagen, das dazu führt, dass die Beziehung abgebaut wird in dem Moment. Ja? Also dass wir möchten die Beziehung erhalten zu unseren Kunden. Und das bedeutet ja in der Konsequenz, dass man auch mal auf den schnellen Euro verzichten muss und mal bereit ist, nicht zu verkaufen, wenn man weiß, dass der Kunde von dem Produkt oder der Leistung keinen Nutzen haben wird. Ja, dann muss man auch sagen, stopp, oder muss man die Möglichkeit haben, mache ich nicht. Also ich mache jetzt kein, und den Begriff, den habe ich von Ihnen gelernt, kein Reputation Mining. Ja, ich baue jetzt nicht meine Reputation ab auf Grundlage, um Geld zu verdienen. Und das verhält sich dann halt sehr ähnlich wie bei der nachhaltigen Forstwirtschaft. Dennoch ist es anscheinend nicht einfach, das umzusetzen. Woran liegt das genau?
Also der Nachhaltigkeitsbegriff ist ja in seiner Kernstruktur eine ganz einfache Überlegung. Sie können aus einem System nicht mehr rausziehen, als Sie reinstecken. Als entsteht, sagen wir einfach mal. Ja? Also Sie stecken in den Wald ja nicht wirklich aktiv was rein, sondern das wächst sozusagen von alleine. Und da können Sie eben nicht mehr entnehmen. Das heißt also, wenn Sie ein solches System haben, dann ist das eine logische Notwendigkeit, um die Sie überhaupt gar nicht herumkommen. Also das ist nichts, worüber man diskutieren muss. Sondern das ist einfach eine logische Notwendigkeit, denn wenn Sie dauerhaft mehr entnehmen, als dazukommt, ist halt irgendwann leer. So einfach ist das. Und das waren ja auch die Fälle, die wir eben hatten. Jetzt müssen wir uns fragen, ja, wieso ist dann etwas, was so elementar ist, nicht offensichtlich? Also wieso brauchen wir da erst irgendeinen, der ein Buch drüber schreibt und dann, weiß ich, auch ein paar Jahrhunderte später finden es alle ganz toll und fahren voll auf diesen Begriff ab. Was ist denn da so seltsam dran? Und so seltsam ist, dass es an einem Wald was anderes ist als im Gemüsebeet. Im Gemüsebeet ist der Zusammenhang zwischen reinstecken und rausholen so zeitnah, dass Sie das unmittelbar verstehen. Also Sie kommen gar nicht erst auf die Gedanken, Ihre Radieschen nicht nachhaltig in diesem Sinne anzubauen, weil Sie genau wissen, wenn Sie mehr Radieschen ernten wollen, als Sie reingesetzt haben, ist halt nicht, geht nicht, Punkt, sehen Sie sofort. Weil dann nur wenige Wochen bis maximal Monate dazwischen liegen. Beim Wald ist das aber anders. Beim Wald ist es so, dass da Jahre dazwischen liegen, Jahrzehnte. Und durch diese Zeitversetzung, die Sie dort haben, merken Sie dieses einfache Prinzip nicht mehr. Es gilt natürlich nach wie vor, nur Sie merken es nicht. Weil ja auch nicht für jeden Baum, den Sie abschlagen, irgendein anderer sofort neu nachwächst, sondern nee, die ganzen vielen anderen Bäume werden alle ein ganz kleines bisschen dicker. Das heißt, Sie merken nicht diesen Zusammenhang zwischen Entnehmen und Nachwachsen. So, und was Sie jetzt machen können, ist natürlich, dass Sie einfach sagen, naja, wenn ich den Zusammenhang nicht merke als Förster, dann werden die anderen es ja wohl erst recht nicht merken. Und jetzt können Sie mehr entnehmen, als nachwächst. Das wird über Jahre hinweg kein Mensch bemerken. Und Sie sind reicher. Und das ist genau die Situation, die wir eben hatten. Die Ratingagentur, die einfach sagt, bauen wir mal ein bisschen unsere Reputation ab, macht genau das Gleiche. Sie bereichert sich jetzt, also derjenige, der das macht, bereichert sich jetzt zu Lasten zukünftiger Möglichkeiten, die man damit noch hat. Genau das Gleiche haben Sie auch in dieser Situation. Es gibt so einen wundervollen spieltheoretischen Begriff dafür, nämlich Moral Hazard. Ja, also lässt sich eigentlich nicht ins Deutsche übersetzen, dieser Begriff. Ja. Aber der taucht immer dann auf, wenn derjenige, der die Entscheidungen trifft, nicht beobachtet werden kann von den anderen. Oder wenn die Entscheidungen nicht beurteilen können beispielsweise. Dann taucht dieses Moral Hazard auf, dass man einfach sagt, wenn die anderen eh nicht beobachten können, ob das gut ist oder schlecht, was ich gerade mache, dann mache ich halt das, was für mich gut ist und nicht zwangsläufig das, was für die anderen gut ist. Ja, das ist die Idee, die dahinter ist. Und deshalb ist dieser Begriff der Nachhaltigkeit überhaupt erstmal wichtig geworden und ist in bestimmten Systemen schwer erkennbar.
Mhm. Können Sie das auf den Vertrieb vielleicht nochmal genauer münzen? Wie wirkt sich denn dieser Moral Hazard ja auf den Vertrieb genau aus?
Naja, das ist ja genau der Anreizkonflikt, den Sie hier haben. Ja, also der eine, beispielsweise der Inhaber von so einem Laden, ja, der hat Interesse daran, dass das Ding noch jahrelang bestehen bleibt. Aber der einzelne Vertriebler, wenn der das Gefühl hat, er kann schnell wechseln und von einem zum anderen hüpfen, dann hat er immer den Anreiz, möglichst viel zu entnehmen. Das heißt also, der schnelle Wechsel vom Vertrieb würde sicherlich dazu führen, dass er genau das macht wie der Förster kurz vorm Ruhestand in dem Beispiel, was wir vorhin hatten. Er würde einfach mehr entnehmen, als nachhaltig ist in der einen Situation. Und davon hat er selber ja tatsächlich einen Vorteil. Und das Problem ist, wenn Sie es von außen her nicht beobachten oder nachweisen können, dann stehen Sie immer genau vor diesem Schlamassel. Und da müssen Sie sich in der Tat Gedanken machen, wie Sie denn hier die Interessen des Vertriebs in Übereinstimmung bringen mit den Interessen des Auftraggebers, also beispielsweise des Unternehmensinhabers. Ja.
Und wie sehen Sie das? Ist jeder Mensch ja von Haus aus für den Moral Hazard anfällig?
Wenn Sie selber die Möglichkeit haben, Moral Hazard zu begehen, ist die Chance verdammt groß, dass Sie es auch tun werden. Und wie gesagt, wenn man merkt in einer solchen Situation, das ist jetzt eigentlich nicht so ganz richtig okay, dann findet man für sich selbst irgendwelche komischen Rationalisierungen, die dann sagen, na ja, doch, doch, und wenn ich es nicht mache, macht es wer anders und eigentlich will der das ja auch und ich zwinge ihn zum Glück und bla bla. Das ist dann aber eigentlich nur so eine Sache, weil man eben nicht so gerne als derjenige dasteht, auch wo sich selber nicht, der eben einfach unmoralisch gehandelt hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie Moral Hazard begehen, handeln Sie natürlich in irgendeiner Form unmoralisch. Und da müssen Sie für sich selber dann einfach gewissermaßen nur noch Wege finden, wie Sie da rauskommen für sich. Ja? Aber der andere muss eigentlich, der Auftraggeber, ja, muss einen Weg finden, wie er dafür sorgt, dass möglichst kein Moral Hazard vorliegt. Dass er muss Wege finden, zu versuchen, dass die Interessen der beiden Parteien stärker in Übereinstimmung miteinander sind. Was manchmal gar nicht so einfach ist.
Ja, da gebe ich Ihnen recht. Daher ist es ja auch so wirklich wichtig, ja, dann kommen wir wieder auf diesen Begriff vom Anfang, dass halt der Unternehmer, die Unternehmerin sich Gedanken über die richtige Strategie macht und die richtige Strategie halt entwickelt und sich dafür Zeit nimmt, das zu machen. Gerade weil, darauf haben Sie ja hingewiesen, es eben nicht trivial ist, auch wenn eine Strategie von uns Menschen natürlich immer auch verkürzt ist und nicht vollständig ist, ist es nicht trivial und es ist schwer, ja. Und gerade auch, ja, wenn man in Richtung Ergebnis halt schaut, ja, und das wird ja spieltheoretisch, sind das ja, glaube ich, so die Auszahlung, ja, also Auszahlung, damit ist jetzt kein Geld gemeint direkt oder in wenigsten Fällen Geld, sondern eher so, ja, das Ergebnis, was festzuhalten ist. Und dass da entstehen, glaube ich, auch, wenn man so von einer Ergebnisperspektive sich anschaut, entstehen da schon sehr viele Fehler. Können Sie da ein bisschen was erklären, welche Fehler werden denn da genau gemacht?
Also sehr oft wird in solchen Situationen der Fehler gemacht, dass man letztlich einen Wunschausgang hinstellt und einfach sagt, so wollen wir, dass es sei. Und so ist es natürlich nicht. Denn wenn die einzelnen Spieler ein Interesse haben, es anders zu machen, dann wird das nicht rauskommen. Und das hilft schon mal sehr stark, sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich das, was überhaupt rauskommen kann? Also ich weiß nicht, ob Sie das Video von mir gesehen haben, das habe ich vor längerer Zeit mal gemacht, ja, das beschäftigt sich mit dem Tafelwischen an der Uni. Es gibt halt Leute, denen ist es unfassbar wichtig, dass wenn sie einen Hörsaal betreten, die Tafel gewischt ist. Und das ist eine Wunschvorstellung. Die Interessenslage der einzelnen Beteiligten ist nicht in der Richtung. Weil derjenige, der eine Tafel beschrieben hat, ja überhaupt kein Interesse daran hat, die Tafel zu wischen. Warum sollte er denn? Also es hat ja für ihn nur Nachteile, weil er Arbeit hat. Und es hat wahrscheinlich sogar für die anderen Anwesenden auch Nachteile, weil die nichts mehr in der Pause abschreiben könnten oder sowas. Also es ist Quatsch. Derjenige, der die Tafel beschreibt, hat einfach kein Interesse, die Tafel zu wischen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man versucht immer mehr Energie aufzuwenden, die Leute dazu zu bringen, das zu tun, was sie nicht wollen. Das kann man versuchen, aber man wird erstens scheitern und zweitens einen Haufen Energie verschwenden, weil am Ende sich doch wieder keiner dran hält. Ja, aber jetzt will man halt unbedingt, dass die eine Gruppe die Tafel wischt. Ja? Und wie gesagt, sie können jetzt sehr viel Energie aufwenden, sie können böses Blut erzeugen, sie können sich mit den Kollegen rumstreiten, sie können alle möglichen Sachen dieser Art machen. Und die werden dazu führen, dass vielleicht ein bisschen mehr Tafeln danach gewischt werden, aber immer noch nicht alle, und sie verwenden eigentlich Energie für nichts. Denn es gibt andere Leute, die haben ein Interesse, die Tafel zu wischen. Das sind diejenigen, die sie benutzen wollen. Und deshalb, wenn sie die einfache Regel etablieren, jeder wischt die Tafel, bevor er sie benutzt, ist das ganze Problem vom Tisch. Und derjenige, der die Tafel braucht, wischt sie, weil er einen Anreiz dazu hat. So einfach ist das. Und auf einmal gibt es kein böses Blut mehr. Auf einmal wird nur noch an den Stellen gearbeitet, wo man es auch wirklich braucht. Und schon ist die ganze Welt in Ordnung. Und das ist für meine Begriffe ein Musterbeispiel dafür, dass man manchmal durch eine einfache, ganz geringfügige Umgestaltung auf einmal einen viel besseren Zustand erreichen kann. Und wieso erreicht man ihn? Doch nur deshalb, wenn man sich fragt, ja, was sind denn die Interessen der Leute und was ist stabil? Und wenn man von den Leuten das will, was sie selbst nicht wollen, kann man es vergessen, das werden sie nicht tun. Und sie werden ihre ganze Kreativität darauf verwenden, dem immer auszuweichen.
Aber Herr Rieck, man kann doch nicht immer nur in den Interessen der Beteiligten denken. Es muss doch auch Regeln geben, die für Ordnung sorgen, oder?
Also es mag Fälle geben, in denen das sinnvoll ist, dass man solche Regeln erlässt. Ja, weiß ich, dass wir uns nicht alle gegenseitig über den Haufen schießen, ist, glaube ich, schon eine relativ sinnvolle Regel, dass wir dann auch was dagegen tun, wenn es Leute gibt, die sagen, aber ich will jetzt gerade mal. Ja? Also da ist wahrscheinlich sinnvoll, auch einen relativ großen Aufwand zu treiben, dass das nicht passiert. Aber in sehr vielen anderen Fällen ist das eben nicht so. Und da muss man sich häufig auch mal fragen, ob man nicht gerade versucht, eine Regel zu etablieren, die an sich fehlerhaft ist. Also wo die Regel selber, die Absicht, die dahinter steht, vielleicht eine ist, die eben nur einem selber in die Taschen spielt und nicht anderen. Okay, also das sind solche Punkte, wo man dann durch die Hintertür, glaube ich, mit der Spieltheorie sehr viel anfangen kann, indem man beispielsweise einfach mal sich nur dieses Gleichgewichtskonzept anguckt.
Professor Dr. Rieck, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr sympathische und anschauliche Gespräch. Vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen. Also ich fand das auch eine sehr interessante Unterhaltung, die wir gehabt haben. Ja, Dankeschön.
Wenn du jetzt neugierig geworden bist, verlinken wir dir natürlich den YouTube-Kanal von Professor Dr. Christian Rieck in den Shownotes. Geh da auf jeden Fall drauf, weil ich kenne kein Content-Format, das so kompakt vielfältiges Wissen transportiert. Also auf jeden Fall sehenswert und hat auch einen Entertainment-Charakter. Also geh auf jeden Fall da drauf. Ansonsten, wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Da geht es dann über das Thema Angst. Angst im Vertrieb. Dieses Thema ist schon fast ein Tabu und dementsprechend freue ich mich, dass mein Gast sehr offen damit umgeht und auch Wege aufzeigt, wie man aus dieser Angst wieder entlassen werden kann. Wenn du diesen Podcast magst, freuen wir uns natürlich, wenn du erstmal den Podcast folgst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und natürlich, wenn du über eine Plattform diesen Podcast anhörst, wo man bewerten kann, freuen wir uns über eine Rezension, weil die hilft natürlich dem Kanal bekannter zu werden und gibt uns auch eine Form von Wertschätzung, über die wir uns natürlich einfach freuen und die uns motiviert. Bis dahin wünsche ich dir viel vertrieblichen Erfolg. Dein Prithu von Go for Sales.